Beginnen heute eine neue Predigtreihe. Unsere alte Predigtreihe über das Heilshandeln Gottes im Alten Testament ist beendet. Wir beginnen heute mit dem Titusbrief. Und ich lese uns die Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Wir bitten dich nun, Herr, dass du uns diese Worte aufschließt und lebendig machst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Weiß nicht, was euch so durch den Kopf ging beim Hören dieses Bibeltextes. Vielleicht, ja, ist so wieder so ein typischer Anfang eines Briefes des Apostels Paulus. Da sind die üblichen Elemente drin, wie Absender, Empfänger, Segenswunsch. Und dazwischen sind noch so 2,5 ganz schwer verständliche Verse mit so aneinandergereihten Begriffen und verschachtelten Sätzen. Ich glaube, kein Mensch würde so einen Brief beginnen. Also die Verse 1b bis 3 hätte ich weggelassen. Paulus an Titus, Gruß und Segenswunsch. Und dann kommen wir zur Sache, zu dem, was mein eigentliches Anliegen ist, weshalb ich diesen Brief dir schreibe. Und so lesen wir normalerweise über solche Verse hinweg und dann springen wir weiter nach Vers 5, wo dann das eigentliche Thema beginnt. Dieser Anfang des Titusbriefs ist sicherlich kein einfacher oder beliebter Predigtext. Habe ich mir auch nicht ausgesucht, das war der letzte, der noch übrig war im Plan. Aber jetzt hat es Gott so gefallen, dass wir, also ihr und ich, uns nun gemeinsam damit befassen müssen. In diesen 2,5 Versen werden viele Themen in einen langen Satz verpackt. Und mir fällt auf, dass es im Neuen Testament ganz viele solcher Stellen gibt und nicht nur bei Paulus, auch bei Petrus zum Beispiel. Kein Mensch, der halbwegs verstanden werden will, würde so schreiben. Das würde man sagen, das ist schlechter Stil. Aber hier schreibt ja nicht ein Mensch, hier schreibt der Heilige Geist durch einen Menschen. Das ist also die Sprache des Heiligen Geistes hier. Die ist sehr gehaltvoll und in ihrer Form sehr komprimiert. Der Heilige Geist gebraucht wenige Worte, um Wichtiges mitzuteilen. Warum macht er das so? Normalerweise brauchen wir ja längere Predigten, um Gottes Wahrheiten verständlich zu erklären. Aber lange Predigten kann man sich in der Regel schlecht merken. Vielleicht merkt man sich ein oder zwei Gedanken und dann war die Predigt gut gewesen. Aber im Gegensatz dazu macht es uns diese komprimierte Sprache des Heiligen Geistes leichter, Worte Gottes auswendig zu lernen und zu behalten, ohne dass wir uns lange erklärende Texte dazu merken müssen. Gott hat eine Absicht damit, sein Wort soll in uns bleiben, ja, nicht da rein und da wieder raus. Doch jetzt zum Text. Es handelt sich um den Anfang eines Briefs. Er besitzt alle Bestandteile, die ein Brief normalerweise enthält. Absender, Empfänger, eine Nachricht und eine beabsichtigte Wirkung. Diese 4 Verse sind gewissermaßen eine feierliche Erklärung des Apostels gleich zu Beginn. Was jetzt kommt in diesem Brief, das ist sehr wichtig. Ja, ein wichtiges Anliegen des Schreibers ist das Abstellen von Missständen in den Gemeinden. Paulus möchte seinen Mitarbeiter Titus motivieren und anleiten, tätig zu werden. Diese einleitende Erklärung beinhaltet 5 Punkte und stellt auch gleichzeitig so etwas wie eine Inhaltsangabe des Briefes dar. Der erste Punkt: Wer redet? Vers 1, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Hier spricht Paulus, aber es ist nicht der Mensch Paulus, er bezeichnet sich als Apostel Jesu Christi und Knecht oder auch Sklave Gottes. Die Bezeichnung Apostel Jesu Christi wird im Neuen Testament nur für die 12 Apostel Jesu und den Apostel Paulus gebraucht. Daneben gibt es im Neuen Testament auch Apostel im weiteren Sinn oder Leute, die so genannt werden, nämlich im Sinne von Gesandter oder Missionar. Also Paulus redet hier nicht aus sich selber, er redet nicht seine Gedanken, nicht seine Meinungen und Ideen, sondern er redet hier in einem göttlichen Auftrag und mit göttlicher Autorität. In diesem Brief spricht also niemand anders als Gott selber durch seinen Beauftragten, den Apostel Paulus. Also die Worte, die jetzt folgen, die sind in göttlicher Autorität geredet. Sie sind Gottes Reden, das absolut wahr und verbindlich ist. Dieses Reden Gottes durch die Apostel haben wir heute als Schrift vorliegen in Form des Neuen Testaments. Das ganze Neue Testament ist mit dieser apostolischen Autorität als das verbindliche Wort Gottes bezeugt. Das können wir von allen Büchern des Neuen Testaments sagen. Der zweite Punkt: Wozu oder zu welchem Zweck redet Gott? Vers 1, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Meine Schlachter 2000 Bibel schlägt in der Fußnote eine andere Übersetzungsvariante vor, die ich hier wegen besserer Verständlichkeit bevorzugen würde. Apostel Jesu Christi und so weiter bestellt für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die rechte Erkenntnis der Wahrheit, die zur rechten Gottesverehrung führt. Also wieder mehrere große Themen in einem kurzen Satz verpackt. Um ihn zu verstehen, müssen wir uns die Mühe machen, ihn auszupacken. Also zunächst, für wen redet der Apostel? Gott redet für die Auserwählten. Das sind alle, die in der Gemeindezeit an Jesus glauben. Warum sagt er hier Auserwählte und nicht einfach nur Gläubige? Manche ärgern sich ja über diesen Begriff. Nun, Gott erinnert uns zuallererst daran, dass unser Glaube an ihn nicht unsere eigene Leistung ist. Er ist nicht das Ergebnis unserer eigenen Frömmigkeit, sondern allein seiner Gnade. Und das ist im Grunde Auserwählung. Das ist eigentlich einfach. Und wie soll ich darauf reagieren? Ja, mit Dank und Anbetung. Danke, Herr, du hast an mich, einen Unwürdigen, gedacht und mich in Christus erlöst. Ich danke dir dafür. Die falsche Reaktion wäre, wenn man aus diesem Gnadenhandeln Gottes jetzt ein spekulatives theologisches System macht und dann meint, man muss mit anderen darüber streiten und diskutieren. Ja, der hat Auserwählung nicht verstanden. Er ist geistlich krank. Er hat die Krankheit der Streitfragen, aus der nichts Gutes entsteht. 1. Timotheus 6, Vers 4. Davor werden wir gewarnt. Gott redet also zu seinen Auserwählten. Und wofür jetzt der Zweck? Für ihren Glauben und die rechte Erkenntnis der Wahrheit. Also unser Glaube soll durch das Erkennen der Wahrheit Gottes aufgebaut und gestärkt werden. Das ist der Zweck. Und für Erkenntnis steht hier das griechische Wort Epignosis, und das ist wichtig, das meint eigentlich Vollerkenntnis. Ja? Also es ist ein tiefes Verstehen, eine enge Beziehung zum Gegenstand der Erkenntnis haben, mit ihm eng vertraut sein. Und diese Vollerkenntnis, Epignosis, steht im Gegensatz oder im Kontrast zur Gnosis, also dem bloßen Wissen. Und das ist ein wichtiger Bedeutungsunterschied, der in unseren deutschen Übersetzungen leider nirgends zum Ausdruck kommt. Also heißt, es soll nicht unser theologisches Wissen vermehrt werden, sondern wir sollen in eine tiefere Beziehung zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus hineingeführt werden. Und das geht durch sein Wort, das im Heiligen Geist geredet wird. Ja, das ist diese Gotteserkenntnis, die Beziehung zu ihm. Und was ist das Ziel der zunehmenden Gotteserkenntnis? Es ist wieder nicht theologisches Verständnis oder Bibelwissen, also noch mehr Theorie, sondern die rechte Gottesverehrung oder auch Gottesfurcht. Hier steht wieder ein interessantes Wort für Gottesfurcht, die Eusebia. Das kommt insgesamt 15 Mal im Neuen Testament vor. Dieses Wort ist schwierig zu übersetzen. Es gibt im Grunde kein passendes deutsches Wort dafür. Es wird oft wiedergegeben mit Frömmigkeit oder Gottesfurcht oder Gottesverehrung. Manche erfinden ein neues Wort. Gottseligkeit steht in manchen Übersetzungen, versteht aber erst recht keiner. Also, was ist gemeint? Es bedeutet wörtlich Gutverehrung. Also, was damit gemeint ist, man könnte über dieses Wort schon eine eigene Predigt halten im Grunde, aber wir machen es kurz. Es sind zwei Dinge. Es bedeutet zum einen eine rechte Gotteserkenntnis. Also das ehrfürchtige Bewusstsein von Gottes Heiligkeit und Allmacht und seinem Wesen, seinem Charakter, seinem Willen. Ja, also Gott zu kennen. Zum anderen bezeichnet es eine ganzheitliche, auf Gott ausgerichtete Lebenshaltung. Also die innere Gotteserkenntnis mit dem äußeren Handeln verbindet. Ja, also im Grunde unser tägliches Glaubensleben, das die Theorie mit der Lebenspraxis verbindet. Also die Eusebia ist das gottgemäße Zusammenspiel von Theorie und Praxis in unserem geistlichen Leben oder nochmal anders ausgedrückt, eine geistgewirkte, echte, lebendige Frömmigkeit, durch die Gott geehrt und verherrlicht wird. So, damit haben wir jetzt also den ersten Satz zusammen. Gott redet durch sein Wort zu seinen Auserwählten, also den an Jesus Gläubigen, damit ihr Glaube durch die richtige Gotteserkenntnis auferbaut wird, wodurch ihr praktisches Leben mit Christus in Ordnung kommt. Wir brauchen dieses Reden Gottes, dass wir geistlich auferbaut werden und ein gesundes geistliches Leben führen. Welchen Platz hat dieses Gotteswort in deinem Leben? Ist es die wichtigste und lauteste Stimme in deinem Herzen? Ohne Gottes Wort gibt es kein gesundes geistliches Leben. Kommt der dritte Punkt. Warum redet Gott? Vers 2. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also nach dem Zweck, also wozu redet Gott? Jetzt kommt der Grund des Redens Gottes. Ja? Warum redet Gott? Seine Motivation. Der Grund dafür ist Gottes absolute Wahrhaftigkeit. Es gibt nämlich etwas, was der allmächtige und souveräne Gott nicht kann. Wusstet ihr das? Er kann nicht lügen. Und das begründet seine absolute Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Daher ist es Gottes Absicht, unsere Hoffnung auf eine absolut gewisse Grundlage zu stellen. Die zentrale Hoffnung unseres Glaubens ist das ewige Leben. Wir haben das ewige Leben durch unsere Bekehrung zu Jesus schon empfangen. Aber seine endgültige Verwirklichung, die findet erst in der Zukunft statt. Und deshalb ist es noch Hoffnung. Was ist das Wesen der Hoffnung? Hoffnung ist die Erwartung eines zukünftigen, günstigen Ereignisses. In der Welt ist jede Hoffnung die Erwartung eines erwünschten Ereignisses ohne Gewissheit. Ja, zum Beispiel, ich hoffe, dass morgen schönes Wetter ist. Ja, aber eine Gewissheit dafür habe ich nicht. Das ist ein Wunsch. Im Grunde hat die Welt überhaupt keine Hoffnung, weil sie keine absoluten Gewissheiten hat. Aber davon unterscheidet sich unsere Hoffnung fundamental, denn unsere Glaubenshoffnung, die ist nicht ungewiss, sondern zu 100% gewiss. Warum? Weil Gott selbst der Garant für ihre Verwirklichung ist. Und Gott ist absolut verlässlich. Der ewige Gott, der nicht lügen kann, der hat sie uns verheißen in seinem Wort. Und darum redet er in seinem Wort zu uns über unsere ewige Bestimmung. Damit unsere Hoffnung eine Gewissheit ist und kein menschliches Wunschdenken. Jede biblisch begründete Hoffnung ist eine absolute Gewissheit. Und Gott hat uns die Hoffnung des ewigen Lebens vor ewigen Zeiten verheißen. Oder wörtlich steht hier, den Zeiten der Äonen oder der Weltzeiten. Der Ausdruck bedeutet, oder der meint die großen heilsgeschichtlichen Weltzeitalter. Nicht einfach nur vor langer Zeit. Vor äonischen Zeiten bezeichnet damit den Bereich jenseits aller geschaffenen Zeitalter. Nämlich bevor Gott die Äonen also gemacht hat, also noch vor Beginn der Schöpfung. Warum steht das hier? Paulus zeichnet jetzt einen großen heilsgeschichtlichen Bogen. Seine apostolische Sendung, die gründet in einer Hoffnung, die Gott vor äonischen Zeiten verheißen und zu seiner Zeit aber durch die apostolische Predigt geoffenbart hat. Also ein ganz, ganz großes Vorhaben Gottes. Der Ausdruck unterstreicht die Voraussetzung unserer Hoffnung. Das ewige Leben, das ist nicht so eine nachträgliche Idee Gottes, sondern es wurde schon im ewigen Ratschluss Gottes beschlossen, bevor überhaupt die Weltzeitalter der Schöpfung eingesetzt waren. Und der Ausdruck stärkt daher die Zuverlässigkeit der Verheißung. Der untrügliche Gott oder der Gott, der nicht lügen kann, der hat das ewige Leben schon vor aller Heilsgeschichte zugesagt. Und darum ist unsere Hoffnung absolut gewiss und verlässlich. Ist das nicht gewaltig? Ist dir bewusst, welche Dimension unsere Hoffnung auf ewiges Leben hat? Wir müssen diese Hoffnung immer vor Augen haben, gerade jetzt in der Endzeit. Deshalb brauchst du sein Wort, dass es die Hoffnung immer wieder in deinem Herzen befestigt. Manchmal könnte man verzweifeln angesichts der Umstände oder schwindet uns die Hoffnung. Und wenn das der Fall ist, dann fehlt das Wort Gottes im Herzen. Nähre dich mit dem, was dir Hoffnung gibt. Nicht mit Ängsten und Zweifeln, nicht mit den Stimmen der Welt. Jetzt der vierte Punkt, wie redet Gott? Vers 3, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Also wie redet Gott zu uns? Es sind zwei Aspekte. Wann redet Gott? Er redet zu seiner Zeit. Gott spricht, wann er will. Er bestimmt den Zeitpunkt, nicht ich. Da ist Gott souverän. In alttestamentlichen Propheten lesen wir oft, das Wort des Herrn geschah zu mir. Ja, sein Wort geschieht. Ja, es ist ein Ereignis, das von Gott ausgeht. Manche Gläubigen wünschen sich, die Stimme Gottes direkt vom Himmel zu hören. Und dann setzt man sich im Kreis, dann macht man seinen Kopf leer und dann wartet man, was einem so als erstes in den Sinn kommt. Ist das die Stimme Gottes? Kann man Gott so anzapfen mit irgendwelchen mystischen Methoden? Oder öffnet man sich da eher fragwürdigen Quellen, einschließlich der Welt der Finsternis? Nein, das Reden Gottes geht von ihm aus und nicht von mir. Willst du Gottes Stimme hören? Lies sein Wort, warte, bis er dir antwortet. Wodurch, und das Zweite, wodurch redet Gott? Er redet durch seine Beauftragten in der Verkündigung. Das sind seine Boten, die Apostel und Propheten, die Jesus selber berufen hat. Sie haben einen direkten Verkündigungsauftrag von Gott erhalten. In manchen Kreisen kann sich jeder hinstellen und rumtönen, so spricht der Herr. Hat Gott ihn beauftragt? Ein echter Bote muss von Gott beauftragt und dafür autorisiert worden sein. Und das ist bei den Aposteln und Propheten, die die Bücher des Neuen Testaments verfasst haben, der Fall. Und deshalb beruft sich der Paulus auf seine göttliche Sendung. Durch die schreibt er in göttlicher Autorität. Und seine Verkündigung von damals, die liegt uns heute jetzt im Neuen Testament als Gottes autorisiertes Wort vor. Und nur dieses Wort, das von Gott autorisiert ist, das ist echt und hat göttliche Autorität. Es ist absolut wahr. Seine Erfüllung ist gewiss. Seine Verkündigung ist wirkmächtig. Es ist keine Theorie, es ist keine Philosophie, es ist nicht menschliche Meinung, auch nicht Theologie. Es ist das Wort vom Kreuz, das die Herzen verändert. Das kann durch nichts ersetzt werden. Bei all dem vielen Guten, was wir im Internet auch hören können, an Predigten und Vorträgen, können wir nicht auf das Original, das Wort der Bibel, verzichten. Denn nur dieses Original ist von Gott zu 100% autorisiert und irrtumslos. Menschen können sich irren. Welchen anderen Stimmen schenkst du Gehör? Welchen Einfluss erlaubst du ihnen auf dein Denken und dein Leben? Lass das Wort der Bibel den größten Raum in deinem Leben einnehmen. Es ist die Stimme des guten Hirten, der zu dir spricht. Nun der fünfte Punkt, zu wem redet Gott? Vers 4, an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Paulus schreibt hier an seinen Mitarbeiter Titus. Dieser Brief wurde zu einem Bestandteil des Neuen Testaments und damit richtet er sich nicht nur an Titus oder generell an vollzeitliche Mitarbeiter, sondern an jedes echte Kind Gottes. Titus war ein echtes Kind Gottes. Er hatte sich vollständig bekehrt. Bekehrung bedeutet Glaube an Jesus, den Gekreuzigten, und Buße. Das heißt Umkehr vom Leben in der Sünde. Und dann Gehorsam und Nachfolge Jesu. Als neue Schöpfung, erneuert durch den Heiligen Geist. Jedes echte Kind Gottes hat diese Veränderung erlebt. Alle echten Kinder Gottes haben daher eine gemeinsame Glaubensgrundlage. Das sind nicht gemeinsame theologische Meinungen oder christliche Traditionen, sondern es ist die Neugeburt als Kind Gottes durch Glaube, Buße, Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist unser gemeinsamer Glaube. Und jeder, der auf dieser Grundlage steht, wird darum angesprochen. Der Titusbrief im Neuen Testament ist das Reden Gottes an jedes Kind Gottes. Und sein Zweck ist, dass unser geistliches Leben in Gottes Ordnung kommt. Setz dich diesem Reden aus und dann wird der Herr dich verändern nach seinem Willen. Ja, zuletzt noch den Segen und den Zuspruch, Vers 4. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Über diese Segensworte am Anfang oder am Schluss der Briefe lesen wir auch meistens hinweg. Aber das ist jetzt keine Floskel, was Paulus eben an dieser Stelle immer gebraucht. Sondern diese Worte, die sind ein Zuspruch Gottes an uns, den er in Christus verwirklicht. Ja, die Gnade. Zuerst, die Gnade ist die Mitte allen göttlichen Segens. Gott wendet uns in Jesus das volle Heil zu, ohne dass wir es verdient hätten. Als reines Geschenk Gottes, ohne dass wir Vorbedingungen erfüllen müssen. Die Gnade gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Und das Zweite, die Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit ist sein Mitleid oder sein Mitgefühl mit armen, verlorenen Sündern. Seine Barmherzigkeit ist die unverdiente Abwendung der verdienten Strafe. Die Barmherzigkeit Gottes zieht den Sünder zu sich und führt ihn auf den Weg der Vergebung. Oder anders ausgedrückt, Barmherzigkeit heißt, Gott gibt uns das nicht, was wir verdient hätten. Und die Gnade ist, Gott gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Und das Dritte, der Friede. Der Friede Gottes ist das Ergebnis von Gnade und Barmherzigkeit. Nämlich eine völlige Gemeinschaft und Übereinstimmung mit Gott. Es ist ein Leben in Harmonie und Glück mit unserem Schöpfer und unserem himmlischen Vater. Und dieser Friede, der wird uns zuteil in unserem Herrn Jesus Christus, unserem Retter, der für uns am Kreuz gestorben ist. So, und damit haben wir unsere vier Verse am Beginn des Titusbriefs zusammen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Gott spricht zu dir als sein geliebtes Kind, damit dein Leben in Ordnung kommt und du auf dem gesegneten Weg zum Ziel bleibst, indem du die gewisse Hoffnung des ewigen Lebens behältst aufgrund seines Wortes, das dir in der Schrift und der Verkündigung durch seine Diener gegeben ist. Der Text möchte dich außerdem ermutigen, setz dich täglich dem Wort Gottes aus. Nicht als Pflichtprogramm, oh, jetzt muss ich noch Bibel lesen oder ich muss mehr Bibel lesen. Nein, sondern darin, dass du sein Wort in dich aufnimmst und es völlig ernst nimmst. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir den Stimmen der Welt hilflos ausgesetzt. Und die wollen uns setzen alles dran, uns mit Lüge und Angst von Jesus wegzutreiben und in die Welt rein. Das Wort des Herrn zieht das Herz zu Jesus. Das Wort Jesu ist darum für jedes Gotteskind überlebenswichtig in der jetzigen Endzeit. Es ist keine fromme Option, es ist keine religiöse Übung, es geht um Leben und Tod. Niemand wird ohne das Wort Jesu und seine Lammesnatur durch diese Endzeit durchkommen. Darum bleibe bei Jesus und seinem Wort. Verlass auch die Gemeinschaft der Heiligen nicht, die mit dir auf dem gleichen Weg sind. Und dann spricht der Herr dir zu, dass seine Gnade, seine Barmherzigkeit und sein Friede in dir reichlich zunehmen werden. Amen.